Decode the Bus Stay Home Edition, Ausgabe Nummer 3. Ich bin hier in der neuen Gym & Gym Lounge und rede über Hangout mit meinen heutigen Gästen, mit dem Marc Sandmeier und dem Henrik Kammermann. Sie sind Gründer von der Influencer-Agentur Pickstars. In diesem Cast wollen wir reden über folgende Themen. Influencer-Marketing, ist der Hype schon wieder vorbei? Influencer-Marketing in der Corona-Krise, wie krisenfest ist die junge Disziplin? Was macht Pickstars besser als andere Influencer-Agenturen? Ein Blick in die Zukunft wollen wir natürlich auch wagen und über viele andere Themen reden.
Decode the Bus.
Am 12. März haben wir noch 22 Kampagnen gehabt, die parallel waren. Und eineinhalb Wochen später sind 80% davon storniert oder verschoben. Ich glaube, es wird über die nächsten Monate und Jahre Influencer-Marketing wird sich massive Veränderungen ausgesetzt haben. Bleiben dran an jungen Themen, an jungen Medien, auch wenn ihr persönlich das Gefühl habt, was ist das für ein Seich. Ihr seid vielleicht nicht Zielgruppe und müsst das gar nicht verstehen, aber ihr müsst verstehen, wie man es einsetzt.
Decode the Bus.
Marc und Henrik, mega schön sind ihr da. Willkommen und natürlich gerade mal, sind ihr gesund und munter?
Wir sind gesund und munter, glaube ich.
Da kann ich mich nur anschliessen. Lieber Fabio, merci für die Einladung. Wir können dabei sein. Und ja, ich kann sagen, wir sind die gesamte Pixars, alle Mitarbeitenden, im Moment gesund, munter und daheim. Besten Dank.
Sehr gut. Und wie geht es euch in der aktuellen Situation, sagen wir mal aus menschlicher Sicht, aber auch natürlich aus beruflicher Sicht, wie geht es Pixars in dieser schwierigen Zeit?
Ja, ich glaube, es ist auf allen Ebenen eine riesige Herausforderung. Schaue ich das als Familienpapi an, daheim, wo meine Frau auch mal einen Tag noch arbeiten möchte, ist es eine Herausforderung, genug Projekte zu haben mit dem Kind, schulisch, nicht schulisch, dass wir alle zusammen nicht durchdrehen. Und zum anderen natürlich als Unternehmer die riesige Herausforderung, dass das aktuelle Geschäft innerhalb von Tagen zusammengebrochen ist, weggebrochen ist und die Herausforderung über die nächsten Wochen und Monate, ich sage jetzt ganz bewusst, genug Kapital zu haben, um die Krise zu überdauern.
Ich kann mich auch anschliessen. Was man vielleicht dort muss anhängen muss, ist, dass man vielleicht, wenn das alles gestartet hat vor etwa 3 Wochen, ist alles sehr schnell hektisch geworden. Man hat möglichst schnell alle Abklärungen fürs Geschäft machen. Man hat alle Abklärungen müssen machen privat, das heißt das Homeschooling etc. mit den Kindern. Was ich ein bisschen wahrnehme jetzt, nach 3-4 Wochen von diesem Lockdown, die 4. Woche ist es, glaube ich, jetzt, haben wir uns schon zum Teil ein bisschen daran gewöhnt. Also, man hat sich können einrichten, die Mitarbeiter haben sich können einrichten, wir haben herausgefunden, wie man besser miteinander kommunizieren kann. Und auch die Heimsituation hat sich so ein bisschen langsam eingespielt, dass ich glaube, wenn man jetzt einen Ausblick hat, und klar, wir wissen nicht, wie lange das alles noch geht, aber ich glaube, wir sind alle relativ gut eingespielt momentan. Auch der Bund, muss man auch sagen, hat schnell reagiert. Wir haben auch dort auch Kontakt gesucht, was unsere Möglichkeiten sind. Auch finanziell, man muss absichern. Gerade für eine längere Zeit sollte das Ganze wirklich lang gehen. Sollte das bis Ende Jahr gehen? Wir wissen es nicht. Aber um uns absichern, haben wir dort sicher alle Abklärungen getroffen, die wir haben können machen. Und ich denke, das ist mal wichtig, dass wir dort relativ schnell ins Rennen gegangen sind, weil wir nicht genau gewusst haben, wie das gehandhabt wird vom Kanton und vom Bund.
Die Umsätze sind eingebrochen, respektive die Aufträge sind zurückgegangen. Wie genau ist das zu euch auch noch getragen worden? Also haben euch Kunden angerufen und gesagt, hey, stopp, wir wollen unsere Aufträge canceln oder stoppen. Wie ist das genau abgelaufen?
Ja, man muss sich vorstellen, am 12. März haben wir noch 22 Kampagnen gehabt, die parallel waren. Kampagnen im Planungsmodus oder schon im Live-Modus. 22 Kampagnen. Und eineinhalb Wochen später sind 80% davon storniert oder verschoben. Und ja, zum einen haben wir Calls bekommen von Firmen direkt, die gesagt haben, hey, wir haben einen Stopp betreffend allen Werbemassnahmen, wir müssen das verschieben auf Eis legen, wir müssen darüber nachdenken. Und zum anderen ist es selbstverständlich auch unsere Aufgabe gewesen, die Kampagnen anzuschauen und ihre Machbarkeit anzuschauen von diesen Kampagnen und den Kunden darauf hinweisen, dass der Bund sagt, bleibt daheim und wir nicht können und wollen die Influencer an eine Kinopremiere schicken. Also es war beidseitig. Und da ist, glaube ich, auch als Unternehmer, jetzt, ob Influencer-Marketing oder etwas ganz anderes, extrem wichtig, dass man das vernünftig anschaut in der heutigen Krise. Das kennst du als Unternehmer selber auch, dass du deinen Kunden gegenüber, deinen Partnern gegenüber genauso offen musst sein und nicht Hauptsache, wir machen die Kampagnen und dann ist es vorbei etc. Sondern du musst eigentlich sensibel und logisch mit dem Thema umgehen. Was aber wirklich erstaunt war, und ich weiss nicht, wäre ja spannend von dir zu hören, wie schnell das Feedback von den Kunden gekommen ist. 1,5 Wochen ist es gegangen und 80% der Kampagnen sind, sag jetzt mal, auf Eis gelegt worden oder sind gestoppt worden. Das ist schon noch nie erlebt, so etwas.
Danke für den Einblick. Ja, bei uns ist es ähnlich, aber doch ein bisschen anders, weil wir haben verschiedene Bereiche bei uns in der Firma. Also wir haben zum Beispiel Experiential, wir haben Content as a Service, wir haben aber auch Konzeption, Strategie, die wir für Kunden ausarbeiten. Und jeder Bereich war total unterschiedlich betroffen gewesen. Also zum Beispiel Experiential ist genau so, wie du sagst, noch nie so etwas erlebt, innerhalb von wenigen Tagen komplett alles gestrichen oder gestoppt worden. Unternehmerisch eine riesige Herausforderung. Und dann haben wir 2-3 andere Bereiche, wie zum Beispiel Content as a Service, wo krisenresistent ist, wo wir Kunden haben, die sagen, hey, da machen wir jetzt weiter, da gibt es Möglichkeiten, wie wir es zusammen anders lösen können. Respektive, wo wir euch auch eine gewisse Frist geben, wo ihr es ein bisschen anders lösen könnt. Und nachher können wir dann wieder in die normale Zusammenarbeit rein, aber die Aufträge laufen weiter.
Es ist wahrscheinlich auch vergleichbar, oder? Wenn, was wir festgestellt haben, ist, das Unternehmen hat dann sehr schnell ihre Werbegelder gefreezed, was Outdoor-Marketing, Outdoor-Werbung anbelangt hat oder Content-Creation anbelangt hat. Oder sie haben auf keinen Fall wollen, dass jetzt Drittpersonen über ihre Marke im Markt, wo so sensibel ist, etwas weiter erzählen, was ich absolut nachvollziehe. Briefings hin oder her, das ist einfach sehr sensibel. Und auf der anderen Seite haben wir auch festgestellt, und das sieht, glaube ich, jeder, der daheim am Web ist und mehr surft vorher, Online-Werbung, Online-Marketing funktioniert. Und wir werden sehr gut angesprochen über Online-Marketing heutzutage.
Was ist jetzt in diesen 3 schwierige Wochen für euch aus unternehmerischer Sicht die, ja, vielleicht kann man sagen, spannendste Erfahrung gewesen oder die grösste Überraschung?
Ja, also da gibt es vielleicht interne und externe Ansichten. Intern, was wir gemerkt haben, ist sicher, wie loyal das Team ist. Also wir haben da wirklich sehr, also wir haben nicht recht gewusst, wie das Team reagieren wird auf die unsichere Zeit, die jetzt kommt. Wir sind auch sehr transparent unserem Team gegenüber gewesen, sind es immer noch. Sprich, wir haben ihnen gesagt, wie lange dass wir auch eine Runrate haben. Cashmässig sollten wir wirklich keine Einnahmen mehr haben. Wir haben da eigentlich damit gerechnet, dass da einige Mitarbeiter werden abgumpen. Dem war nicht so. Also die arbeiten mehr, oder nicht mehr, aber die arbeiten extrem intensiv und stehen wirklich hinter dem, was wir machen und verstehen das. Und ja, das ist eigentlich sehr positiv intern. Extern haben wir können Sachen machen, die man vielleicht sonst nicht hätte können machen. Wir haben mit dem Bund zusammen und auch mit der Agentur zusammen eine Solidaritätskampagne dürfen machen. Mit der Stadt Zürich auch, bleib daheim. Und die erste mit dem Bund, das war Alain Berset, der dort den Startschuss gesetzt hat. Dann ist Roger Federer gekommen, Christa Regozzi, Stress etc. Sehr lässig, wo eine grosse Reichweite erzeugt hat, wo man die jungen Leute erreicht hat, gerade die, die der Bund vielleicht oder das BAG vielleicht ein bisschen weniger erreicht. Und das hat uns erfreulich eigentlich gezeigt, wie stark das Influencer-Marketing wirklich sein kann, auch in so Krisenzeiten.
Gut, aus aktueller Situation haben wir jetzt über Krisen müssen reden, aber jetzt möchte ich wirklich einmal hören, was ist Pickstars genau? Stellt doch Pickstars mal vor.
Gut, Pickstars, du hast 2 Stimmen bei dir, der Henrik und mich selber. Das zeigt auch gerade ein bisschen auf, was Pickstars ist. Pickstars ist ein Zusammenzug von Kreativität, wo Influencer-Marketing ausmacht. Pickstars ist aber auch ein Zusammenzug mit Technologie, was Pickstars ebenfalls ausmacht, wo ich mein Know-how aufgebaut habe über die letzten Jahre. Wir glauben, dass Influencer-Marketing, dass Markenbotschafter, dass Content-Creation und Creators, dass das eine absolute Zukunft ist im Marketingbereich für jedes Unternehmen. Vielleicht gibt es ganz kleine, ganz spezialisierte, die man da ausnehmen kann, aber eigentlich wäre das für jedes Unternehmen extrem wichtig und gut, dass man über ihr Produkt, über ihre Marke kommuniziert. Mund-zu-Mund-Propaganda dank Social Media ist das natürlich zu einem Geschäft geworden. Es ist professionalisiert worden. Es gibt einfach Unterschiede, ob das Professionals sind oder ob das junge Creators sind, die das vielleicht nicht als eigenen Job machen, sondern als Nebeneinkünfte, als Nebenberuf. Pickstars ist dort in einer Drehscheibenfunktion, dass wir eine Datenbank haben von den verschiedensten Creators im Dachraum. Das sind mittlerweile 6'000 Kontakte, geprüfte Kontakte, noch unprüfte Kontakte, 4'500 Kontakte, die wir schon persönlich mit ihnen gesprochen haben und wissen, für was die stehen, wo sie gut sind, wie sie arbeiten etc. Und wir bringen diese Kontakte zusammen mit Brands, mit Produkten und integrieren in diesen Prozess eben auch die Kreativität. Habe ich den Henrik nachher gebeten, vielleicht noch dazu zu sagen, dass wir einen Prozess haben, wo wir eben auch mit einem Influencer-Pitch eigentlich arbeiten. Das heisst, der Kunde, die Kampagne wird nicht ausgewählt, wer am meisten Followers hat, wer die schönsten Bilder hat, sondern alle Daten und Fakten zu dem Influencer, wie er auftritt im Markt, was für Followers er hat, aber auch, was für einen Pitch er hat, wie er das Produkt, das Thema seinen Followers überbringt.
Genau, also da kann ich mich nur anschliessen, vielleicht als Ergänzung. Wir haben einmal eine Vision erarbeitet vor ein paar Wochen. Become the leading solution for creative, inspiring, efficient and data-driven influencer marketing. Da ist die erste Frage, wieso sind wir eine Solution und nicht eine Plattform? Oder wieso sind wir keine Plattform, sondern eine Agentur? Und das ist eigentlich genau das, was der Marc gesagt hat. Wir haben einen Teil, nämlich den Anfangsteil, der mit der Konzeptidee anfängt, beim Briefing anfängt, mit der Zusammenarbeit, beim Brand anfängt, wo dann nachher erst automatisiert wird. Also sprich, dann geht es um Vorauswahl, dann geht es um Live-Monitoring, dann geht es um Performance-Payment, am Schluss, wenn die Kampagne durch ist, dann geht es um Debriefings mit dem Kunden etc. Aber was wir herausgefunden haben, ist, dass eine reine Softwarelösung, eine SaaS-Plattform, noch nicht funktioniert auf dem Markt, dass wir wirklich mit einem persönlichen Touch, Berührungspunkt mit dem Kunden und auch mit dem Influencer brauchen, um am Anfang wirklich eine kreative Idee auszuschaffen. Das ist einmal eine Grundidee, wo wir entweder machen wir die selber oder wir haben wie euch, haben wir eine Agentur, die uns da hilft mit der Gesamtidee. Und dann tun wir aber ziemlich schnell möglichst perfekt passende Markenbotschafter, Influencer anschreiben mit der Anfrage, kommt doch zu uns zurück mit einer Idee, mit einer kreativen Idee, wie ihr dann euren Post, eure Story gerne umsetzen wollt. Das heisst, es gibt wie noch ein Asset on top, ein kreatives Asset, das eigentlich sonst die Agentur oder wir müssen liefern, wo wirklich jetzt vom Influencer kommt. Und dort kommen zum Teil ganz verrückte Ideen zurück, die wir nie daran gedacht hätten und die perfekt zum Brand passen und vor allem perfekt zu den Followern von diesem Influencer passen. Also das ist sehr, sehr wichtig, bevor es dann wirklich in die Automatisierung geht, vom restlichen Prozess bis zum Abschluss der Kampagne.
Okay, das sind jetzt recht viele Infos gewesen. Es ist auch für jemanden, vielleicht ein Laie da draussen, der sich in diesem Bereich noch nicht so gut auskennt, vielleicht nicht ganz so einfach jetzt zu verstehen, was macht ihr jetzt effektiv wirklich genau in der Agentur? Also könnt ihr das vielleicht auch so ein bisschen prozentual aufschlüsseln? Wie viel Bereich ist eigentlich Plattform, oder wie viel Prozent ist eigentlich Plattform, wie viel Prozent ist die Interaktion mit den Influencern und wie viel Prozent ist Kreation? Einfach, dass wir da ein bisschen ein Gespür haben.
Ja, aufschlüsseln so kann man es nicht. Man kann einfach sagen, 80% von unseren Kampagnen, die wir machen, ist der ganze Prozess, wie er uns deckt. Also bei 80% der Kampagne sind wir involviert, wenn es um Kreativität geht. Sind wir involviert, wenn es um Suchen und Finden vom Creator geht. Sind wir involviert mit der Solution, die wir anbieten, wenn es um den Pitch geht. Also wenn es darum geht, wie sie sich dann anbietet. Und 80% tut über uns auch das Controlling machen, ob die Posts geschaltet worden sind, Downloads von Bildern für in anderen Massnahmen zu verwenden und die Auszahlung, auf welche Art auch immer, leistungsbasiert oder pauschal, über uns. So kann man es abdecken. Wir selber, wir haben verschiedene Teams. Das eine Team arbeitet an der Entwicklung des Produkts. Das ist ein Entwicklerteam. Das sind rund 30% von unserem Unternehmen, arbeiten im Produkt und Entwicklung. Und das andere Team, 30% wiederum, ist Kampagnenmanagement. Also ein Drittel vom Unternehmen kreiert Kampagnen, setzt um, kontrolliert sie etc. Und wiederum 30% ist im Sales, im Aussendienst und beratet unsere Kunden und Unternehmen. Von den Erstkunden, die mit dem Thema noch nie etwas gemacht haben, bis zu Kunden, die seit 8 bis 10 Jahren Influencer-Marketing macht und mal etwas Neues sehen.
Nochmal zum Verstehen, das grösste Asset, das ihr aber habt, ist eigentlich die Plattform, wenn ich das richtig verstanden habe. Also die 6'000 verifizierten Influencer im Dachraum.
Ja, das ist vielleicht nicht die Plattform, sondern vielleicht die Daten, die wir haben. Also die Influencer, die wir haben, die tun wir nicht crawlen. Das ist ganz wichtig. Wir holen die nicht einfach von Instagram, von wo auch immer oder von anderen Datenbanken und ziehen die zu uns. Sondern wir analysieren die genau, analysieren, ob die auch wirklich passen, ob die auch passen zu möglichen Kunden, die wir haben. Und zusätzlich, und das ist ganz ein wichtiges Asset, tun wir zusätzliche Informationen von diesen Influencern abholen. Darum ist es uns nicht wichtig, dass wir 20, 30, 40, 50'000 Influencer haben auf unserer Plattform, sondern wirklich verifizierte, die wir persönlich, Anführungszeichen, Schlusszeichen, kennen, mit denen Kontakt haben und wissen, zu welchem Brand das die würden passen. Wir wissen, was sie für eine Krankenkasse haben, was sie für ein Auto fahren. Und ich denke, das ist wichtig, wenn eine konkrete Anfrage kommt von einem Kunden, dass wir auch die richtigen können anbieten. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Asset und unsere Plattform sollte alle Prozesse, die wir theoretisch auch manuell machen können, sollte das vereinfachen, dass wir besser skalieren können und in weniger Zeit mehr Kampagnen fahren können.
Sind ihr auch ein Influencer-Management?
Das sind wir nicht, Hendrik und ich. Wir sehen uns über Hangout. Wir haben uns beide angeschaut, wer die Frage beantwortet. Nein, wir haben, wie gesagt, so ganz viel Creators-Kontakt. Und wir können natürlich auch Fragen über von Creators, wie sie ein Thema wie TikTok jetzt müssen angehen, ob das der richtige Zeitpunkt ist für sie etc. Wir geben via Newsletters, wir geben persönlich auch Informationen und unsere Tipps ab. Aber wir sind, glaube ich, so nicht ein Management, das exklusive Verträge oder auch nicht exklusive Verträge macht. Wir sind ein Partner für Influencer, wo er kann anfragen bei Themen, bei Problemen und für Kampagnen kann dastehen. Aber du hast ja sicher noch etwas zu ergänzen, Henrik.
Ich kann etwas ergänzen, und zwar, ich denke, das eine schließt das andere nicht aus. Wir haben schon, oder wir wären angeschaut als Micro-Influencer-Agentur. Aber wir haben natürlich auch Makros bei uns in der Datenbank. Wir haben da wer oder welche Größe von Influencer passt zu welchem Brand. Und wir sind nicht abgeneigt, um auch längerfristige Verträge mit einem Brand zu schliessen. Also wir haben da schon mit 1-2 Firmen haben wir wirklich Markenbotschafter, also nicht Influencer für nur eine kurze Kampagne, sondern wirklich Markenbotschafter für eine ongoing Zeit haben wir schon schliessen können. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass man das kann und das auch darf und dass man auch das mit einem Kunden kann besprechen kann, dass so etwas zustande kommt.
Und wie ist jetzt das, wenn ihr Leute auf eure Plattform bringt? Oft haben ja die Influencer schon ein Management. Wie geht ihr mit dem um?
Das ist grundsätzlich kein Problem. Der Influencer hat mit dem Management abgemacht, wer als die Kontaktaufnahme ist, betreffend Kundenanfragen, wer als ihm welche Arbeiten abnimmt. Ich glaube, bei uns geht es darum, dass der Kunde, unser Kunde, eine Vorstellung hat, welche Creators als er braucht, dass wir die richtigen finden. Die Richtigen können, wie der Henrik gesagt hat, könnten grosse Berühmtheiten sein, Christa Rigozzi. Christa Rigozzi haben wir schon eingesetzt für Kampagnen. Sie hat das Management. Ist für uns grundsätzlich überhaupt kein Problem, solange die Ausführung so gemacht wird, wie das zu unserem Briefing respektive zum Kunden passt. Und auch natürlich die dementsprechenden Daten erfasst sind, so dass der Kunde alles kann kontrollieren in seinem Cockpit auf Pixstar selber.
Ich sage immer, Influencer-Marketing ist so wie das Küken von allen Marketing-Disziplinen. Eigentlich eine Art ein Küken auf Steroiden, weil es ist enorm aufgehypt worden in den letzten Jahren. Also ich habe das noch nie erlebt, dass eine Disziplin so viel Aufmerksamkeit bekommt, wo ja eigentlich gar nicht eine Disziplin ist, wo komplett neu ist, sondern die gibt es eigentlich schon ein bisschen länger. Ist einfach anders gemacht worden. Meine Frage ist, stehen wir am Anfang von dieser ganzen Influencer-Geschichte oder ist die Zitrone schon zu fest ausgepresst worden? Wie seht ihr das?
Ich glaube, es ist eine Zitronenplantage. Es ist nicht nur eine Zitrone. Die einen sind vielleicht schon ausgepresst worden. Das sind die, die 80% von ihren Posts irgendwie verkauft haben. Mal für eine Automarke und dann wieder für die anderen funktionieren. Ich glaube, wir sind über alles gesehen, sind wir am Anfang. Nicht über alles gesehen im Sinne von, ja, Fashion so ist wahrscheinlich schon recht weit. Aber wenn du den Gesamtmarkt anschaust, mit all seinen Produkten, Dienstleistungen etc., dann sind wir am Anfang. Und Influencer-Marketing für sich ist eine recht komplexe Thematik im Marketing, aber man darf das nicht eigenständig anschauen. Der Vorteil von uns Pickstars ist, wir haben eine Nähe zu einem Medienhaus, zu Tamedia jetzt als Beispiel, oder zu anderen Medienhäusern, die ja Gesamtkampagnen erarbeiten. Wir haben Kontakt zu Agenturen, die eine Botschaft über mehrere Kanäle spielen wollen. Fakt ist, wir haben also eine Verbindung zu Offline-Medien, andere Online-Medien, wir haben eine Verbindung zu Fernsehen etc. Die Frage ist, wie bringt man das zusammen? Wie bringt man Mund-zu-Mund-Propaganda, Influencer-Marketing, wie bringt man Creation von Content zusammen mit Zeitungsinserat, mit Online-Marketing etc. Und diese Lösungen, die gibt es schon im Markt, dass wir einen Teil davon können, das bespielen können. Dass man halt Kampagnen macht, die auf anderen Kanälen laufen, wo im Zentrum nicht ein Schauspieler steckt, sondern halt eine Persönlichkeit, ist Influencer-Marketing, oder Creator steckt, wo eine Kampagne umsetzt. Es ist also nicht ein Marathon, wo jemand allein macht, sondern es ist eine Staffette, es sind mehrere Sportarten zusammen und es wird immer mehr ineinander verfliessen.
Und was ich glaube auch die Influencer selber, das ist ein bisschen ein verböhntes Wort, aber auch die Influencer selber hat sich entwickelt. Da hat vor ein paar Jahren, als wir angefangen haben, da war Influencer eigentlich noch kein gängiges Wort gewesen. Wir haben darum einfacher halber mit Sportlern, mit Upcoming Talents angefangen zu arbeiten, weil die guten Content generieren, schon wegen ihrer lässigen Fotos, sagt das ein Freestyler, Snowboarder, was auch immer. Und jetzt sehen wir, dass halt das nicht mehr lange, wenn man einfach das Fläschchen ins Bild hat, sondern der Influencer muss kreativ werden. Und zwar darum kreativ, weil der Content nicht nur auf seinem Kanal landen soll, sondern der Content soll, wie der Marc gesagt hat, soll weiterverwendet werden und soll eigentlich in die gesamte 360-Grad-Marketing-Scheibe mit integriert werden können. Und der Challenge natürlich von Facebook über Instagram immer noch Foti, zu jetzt, sagen wir, neu TikTok. TikTok, wo Video ist, wo extrem kreativ ist, gibt irgendwie eine Art wie so eine Rückkopplung, wenn man das so sagen kann, und tut auch den Instagramer jetzt extrem challengen, um wirklich kreativ zu werden. Und das, denke ich, ist positiv für den Influencer selber, weil der kommt wirklich eher aus dem Foto raus und man merkt, wer er wirklich ist, und dementsprechend auch gut für den Brand und auch für die Weiterverwendung für weitere Massnahmen von diesem Post oder mit diesem Post.
Und damals habe ich Pickstars eigentlich als Fotoplattform kennengelernt. Ich war damals auf einem Surftrip mit einem von einem Fotografen, mit Mirko Schadek, und so habe ich es kennengelernt.
Ja, aber das muss ich dich ein bisschen korrigieren. Das war nicht im 2014, sondern angefangen hat Pickstars im 2008 schon mit dieser Fotografenplattform. Also ich glaube, du warst jetzt schon vor dem 14 auf dem Boot. Wir haben eigentlich, ja, du hast recht, es ist eine Fotoplattform geworden. Eine Fotoplattform, wo halt, wo Facebook noch stärker geworden ist, halt nicht mehr wirklich einen Wert hat. Was aber Wert hat, das sind die brandeten Fotos. Dazu mal schon, dass man die in Umlauf bringt, oder wo bin ich, auf welchem Surfboot bin ich gewesen, oder mit dem Logo unten dran, vielleicht noch gesponsert von einem Surfbrand, Quicksilver, kann man erinnern, ist damals noch gewesen. Und das hat uns eigentlich auf die Idee gebracht, da hat noch niemand von Influencer-Marketing geredet, um wirklich daraus einen Case zu machen. Auf Social Media und dem ganzen Namen zu gehen, nämlich Influencer Marketing. Also im 2014 hat es einen rechten Cut bekommen, aber weil Facebook, und ich weiss, es ist erst 6 Jahre her, aber erst vor 6 Jahren hat Facebook auch wirklich die Wichtigkeit bekommen bei unserer tagtäglichen Kommunikation und auch unserer Marktplatzierung.
Weißt du, das ist lustig, du hast mich jetzt gerade erinnert an einen außergewöhnlichen, schrägstrich peinlichen Moment, den ich hatte, an einem Investoren-Pitch. Ich hatte einen Investoren-Pitch gehabt, glaube ich, vor 6 möglichen Investoren, wo ein Investor seinen Laptop gekehrt hat und gefragt hat, was wir denn mit dem Surfboot machen, wo Pickstars Surf heisst und wieso es wir unter unserem Brand damals, eben 2010, Fotos von Surfer und leicht bekleideten Typen und Girls drauf haben. Oder ist es ein Beispiel, wie sich Unternehmen wandeln? Oder man hat eine Idee, man fährt an, merkt, dass dank Technologien spannende Opportunitäten rum sind. Und ich glaube, es ist zwar peinlich gewesen, weil ich selber bin nicht auf dem Boot gewesen, nicht wie du, Fabio, oder? Ich bin nicht auf dem Boot gewesen. Ich habe von dem zwar gehört, ich habe nicht einmal die Fotos damals gesehen. Aber als ich an Bord gekommen bin, haben wir natürlich von ganz etwas anderem geredet, was den Markt wird beeinflussen. Ich kann hier einen Schritt ausholen zu mir noch. Ich durfte Jobs.ch aufbauen, über 15 Jahre. Und am Anfang an ist das auch ganz eine schwere Zeit gewesen. All diese Zeitungsinserate, all diesen Unternehmer und Firmen zu erklären, wieso man eben neu soll auf Online-Plattformen ihre Inserate ausschreiben. Die Hauptaussage, wieso, die Hauptantwort war, weil der Leser nicht mehr in der Zeitung liest, sondern weil der online liest. Der liest auf Marktplattformen wie Jobs.ch, wie Homegate und wie sie alle heissen. Ja, und wo sind wir heute? Schaut denn der junge Medienkonsument, liest denn der noch Zeitung? Können wir alle den Kopf schütteln? Nein. Schaut denn der noch Fernsehen? Live-Fernsehen? Oder was für Fernsehen? Schaut denn Netflix, Uniwerbung und. Und die Zukunft der Werbegelder wird müssen dort hergehen, wo der Leser ist. Und ich glaube, wir sind Unternehmer, die es begriffen haben, die die Chance wahrnehmen, einen Markt zu entdecken. Wir sind nicht die Ersten gewesen mit Influencer-Marketing, ist ja völlig klar. Aber wir haben eine Chance gesehen, mit den Skills, die wir haben, Kameramann, sein Partner, mit der Werbeagentur vom Kreativen, ich mit meinem Know-how irgendwo bei einer Plattform aufbauen, bei Standardlösungen zu bringen, dass man eben kann skalieren kann. Und das ist das, was uns ausmacht. Das Surfboat, Henrik, gibt es immer noch. Das heisst hoffentlich oder glaube nicht mehr Pixstars. Aber der Fabio könnte ja wieder mal gehen, oder?
Sagen wir es mal so, wenn ich dir die Seite angeben mag, dann würdest du dort auch einen Pixstar-Stern noch finden auf dieser Seite. Aber das Jahr gehen wir nicht. Das Jahr gehen wir nicht.
Das Jahr nein.
Also Marc, ich würde sehr gerne wieder auf das Boot gehen. Im Moment ist es gerade schwierig, weil ich glaube, kein einziger Flug würde dort hinfliegen, auf Indonesien.
Oder nicht zurück, vor allem nicht zurück.
Genau, vor allem auch nicht zurück. Aber vielleicht gehe ich ja zusammen mal mit dem Henrik. Also ich bin da komplett offen und ja, ich würde gerne wieder mal auf das Boot gehen.
Ich würde das euch mega gönnen, mit sicher.
Ich mache das.
Sehr gut. Reden wir noch ein bisschen über das Abrechnungsmodell von euch. Wie rechnet ihr ab nach Engagement, nach Grösse der Followerschaft der Influencer, Projektmanagement-Fees? Wie sieht das aus?
Das ist sehr unterschiedlich. Auch das hat sich über die letzten Monate und Jahre entwickelt. Unsere Idee kommt vom Sport her. Der Sportler ist sich gewöhnt, dass Leistung, Erfolg Geld bringt am Ende. Er kommt Sponsorenverträge über, er kommt mehr Medienzeit über etc. Das heisst eigentlich, je besser er arbeitet, desto erfolgreicher kann er sein in seinen Sponsoring-Verträgen. Und das haben wir wieder transformiert auf das gesamte Influencer-Marketing und haben uns eigentlich gefragt, ja, was ist denn der Erfolg von einem Creator, von einem Influencer? Das eine ist, eine gute Creation machen. Jawohl, da braucht es Produktionskosten, es braucht einen Fotograf etc. Das ist einmal eine Basis. Der zweite Teil ist aber auch die Interaktion mit den Followers. Also nur 150'000 Followers zu haben, wie auch immer, dass man auf die kommt, und kein Engagement, keine Interaktion mit den Followers zu haben, bringt wie nichts, das bringt in der Marke nichts, das bringt dem Influencer eigentlich auch nichts. Also kommt schlussendlich, landen wir irgendwo dort, wie auch beim Sportler. Der Creator ist dann erfolgreich, wenn er einen coolen Auftritt macht, einen schönen Post macht und irgendwo sein Engagement von der Community zurückbekommt. Heute sieht man das in Likes, in Kommentaren, auf Facebook, in Shares, auf TikToks, in Videoansichten, in den Stories, in Videoansichten. Das ist alles sind Interaktionen. Und wir haben verschiedene Pricing-Modelle. Eins davon ist, dass wir anhand von solchen Interaktionen auszahlen im Creator und eigentlich wie das Budget vom Kunden dementsprechend aufgebraucht wird. Je mehr Interaktionen entstehen auf einem Post, desto schneller, wenn man so will, wird das Budget aufgebraucht. Das ist die Basis von unserem Modell. Fakt ist aber auch, der Kunde möchte gerne wissen, wie viel Budget drauf geht. Also wir haben wie Google AdWords Limiten, die man setzen kann. Wir haben es im Griff, dass nicht wenn der Roger Federer irgendwo einen Post wie teilt, darauf hinweist, dass nachher das ganze Budget bei einem Creator drauf geht. Es gibt auch Kunden, die sagen, das ist mir zu unsicher, ich möchte gerne von Anfang an wissen, was es mir kostet und wer wie viel überkommt. Und dann reden wir eigentlich auch von Pauschalen. Und es ist wirklich ein System, das auf Kampagnen wie auch auf Kundenbedürfnisse eingeht. Aber wir glauben persönlich ganz stark, dass ein Creator mehr sollte können verdienen können, wenn er viel Aufwand hat für die Produktion, also einen guten, tollen Post hat, und wenn er dementsprechend auch viel Feedback bekommt von seiner Community.
Also sprich, wenn man einfaches Product Placement macht, würde man eigentlich dementsprechend als Creator weniger bekommen, als wenn man irgendwie eine aufwendige Produktion macht oder etwas Ähnliches.
Ja, ich glaube, dass Community einfache Product Placement nicht honoriert oder nicht mehr honoriert mit Likes, schon gar nicht Kommentare, was wollen sie da schreiben. Aber wenn da eine kreative Idee dahinter steckt, wie man das Produkt verwendet, dann, glaube ich, ist die Community dazu da und zeigt auch Feedbacks, wie als man das Gefühl hat, wie es das überkommt. Und das wird besser performen. Das heisst, wir wissen dort, der Beitrag ist viel mehr gesehen worden und auch viel mehr interagiert worden.
Okay, also angenommen, man hat 20'000 Franken, gibt man in eine Kampagne rein. Wie viel Prozent von diesen 20'000 bleibt bei euch hängen, wie viel beim Influencer?
Auch das ist wieder sehr unterschiedlich, wenn ich hier im Henrich zuvorkomme. Bei kleineren Budgets, wir haben ja irgendwo Startaufwendungen für unsere Solution einrichten, für das Briefing schreiben etc. Bei kleinen Budgets wird unser Anteil eher höher sein, also vielleicht 40, maximal 45%. Bei grösseren Budgets sind ja die Standardgeschichten wie gegeben. Ich schreibe auch noch reinisches Briefing, ob ich jetzt 3 Influencer anschreiben oder 60, das spielt keine Rolle. Dementsprechend wird unser Anteil kleiner und das sind dann Bearbeitungsgebühren von rund vielleicht 30%, 35%.
Okay. Wir selber als Agentur arbeiten ja auch im Influencer-Bereich. Wir arbeiten auch mit Influencer-Plattformen oder Influencer-Agenturen. Nichtsdestotrotz müssen wir immer wissen, was wollen Millennials, was will Generation Z und wie sehen sie gewisse Entwicklungen. Wir haben darum letztes Jahr ein grosses Panel gemacht mit ganz vielen jungen Menschen und haben sie gefragt, was haltest du, Flo, von Influencer und von Influencer Marketing? Was denkt ihr, war die Antwort von diesen Menschen?
Das ist eine gute Frage. Also wir haben uns auch befasst mit diesem Thema. Wir sind in engem Kontakt mit der Firma Team, der Joe Dietrich zum Beispiel, der da aktiv ist mit der Jael Meyer, und haben auch über das Thema diskutiert. Ich glaube, dass, wenn man einfach nur von Influencer-Marketing redet, dass das nicht oder als nicht so cool angeschaut wird bei den Jungen. Das ist nur einfach meine persönliche Meinung. Vielleicht bin ich für das zu alt, um das zu sagen. Ich glaube, das ist aber der Grund, weil sie mit Influencer-Marketing aufwachsen. Und weil sie Influencer-Marketing eigentlich schon ihrem Blut haben und gar nicht genau wissen, was Influencer-Marketing eigentlich ist, nämlich genau das, was sie tagtäglich kommunizieren auf allen Plattformen. Das, was sie mitkommen, dort, wo sie ihre Meinung herholen, nicht zum Lehren, soll ich jetzt Coca-Cola oder Pepsi trinken, sondern wirklich Meinungsbildung. Also sprich, auch die Nachrichten. Es gibt einen TikTok-Channel von Deutschland, da werden die Nachrichten bereits auf TikTok vorgelesen, um die Jungen zu erreichen. Ich glaube, das ganze Wesen momentan von den jungen Leuten entsteht aus dem, was sie sehen. Und das ist vom Internet. Und jetzt kann man darüber streiten, gut, ist Internet Social Media? Also geht es ja nicht nur um Facebook und um Instagram. Ich behaupte, das ganze Internet ist Social Media, weil man kann bei jedem Blogbeitrag kann man noch kommentieren, bei einem 20-Minuten-Post kann man auch noch kommentieren. Und ich glaube, das ist eigentlich das gesamte Influencer-Marketing und dort holen sich die Jungen ihre Informationen und ihr Know-how her. Also ich glaube, es ist sehr ein grosser Stellenwert, Influencer-Marketing bei den Jungen. Obwohl es, wie ich am Anfang gesagt habe, wenn man einfach sagt, hey, Influencer, dann ist schon mal, aber ich glaube, eigentlich ist es sehr, sehr wichtig, um die jungen Leute zu erreichen, via diesen Kanälen und via ihren Vorbildern, die sie haben auf all diesen möglichen Plattformen.
Das ist ein mega guter Punkt, den ich einhängen möchte. Ich habe einen Sohn, der Schelfi. Er ist noch ein bisschen jung, für sich in der Arbeitswelt auszukennen. Der kennt vielleicht knapp den Beruf von seiner Mutter und seinem Vater. Aber der weiss, was er werden will, weil der will YouTuber werden. Oder er will Professional Gamer werden. Und er kennt die Leute, die er folgt. Das sind Leute wie der Ninja in Deutschland. Leute, die ich nicht kenne. Für das bin ich zu alt. Aber er weiss, dass das eine Profession ist, dass das ein Beruf ist, dass man mit dem Geld verdienen kann. Ich glaube, die Jungen haben sehr klar akzeptiert, dass es Influencer-Marketing gibt, dass man mit dem Geld verdient. Es kommt immer darauf an, wie das umgesetzt wird. Nochmal, man kann sehr plakativ ein Produkt in die Kamera haben und dann ist das zu plakativ und kommt nicht gut an. Oder man kann eben mal das eine und das andere sagen, das kommt auch nicht gut an. Aber die Jungen, die stehen zu dem Thema, die sind sich dessen bewusst. Juristisch gesehen muss man sie schützen, kann man sie schützen, kann man sie probieren zu schützen. Aber ich glaube, nochmal, ihnen ist klar, dass es Influencer-Marketing gibt und dass ihre Idole unterstützt werden von Brands, von Produkten und nicht nur, dass sie das Produkt überkommen und finden, wow, die neue Handcreme, die schmeckt super, sondern dass sie auch Geld überkommen, um das zu erzählen. Und es ist eine Profession, es ist ein Beruf. Wenn man sieht, wie viele professionelle Influencer, wie viel Aufwand die haben, um ihre verschiedenen Channels am Leben zu erhalten, wachsen zu lassen, um aktiv zu bleiben mit der Community. Man hat immer wieder auch gelesen, dass es Influencer gibt, die mal eine Pause wollen von dem Künstlerleben. Und ich verstehe das, ich begreife das. Weil es ist ein Leben, wo man sich völlig freisetzt, wo man sich in der Community aussetzt, wo man sich für Marken und für Brands verschreibt. Darum ist es wichtig, dass man das auch macht für Sachen, wo man selber dahinterstehen kann, damit es authentisch ist, nicht nur als Schauspieler überkommt.
Kannst du das so unterstützen, Fabio, mit eurem Panel, das ihr zusammengestellt habt?
Ja, es hat sich wirklich gezeigt, dass nur schon das Naming Influencer sehr negativ konnotiert. Sie finden es schade, dass man sich verkauft. Oft wirkt es nicht authentisch und es ist eine grosse Skepsis rum. Aber, so wie ihr richtig sagt, konsumiert man es gleich. Und vor allem internationale Influencer sind sehr, sehr angesagt in dem Panel. Man konsumiert es, man ist sich aber auch bewusst, es ist Werbung. Also man ist sich sehr, sehr bewusst, dass man eben mit Brand-Messages eigentlich beleidigt wird. Und das ist natürlich vor ein paar Jahren noch ganz anders gewesen. Aber ihr habt es definitiv richtig gesagt. Also es ist etwas, was jetzt rum ist, aber man ist auch sehr bewusst darüber, dass es wirklich Branding-Messages
sind. Ich glaube halt auch, dass das wirklich ein Challenge ist, die Influencer-Marketing-Agentur haben, um wirklich so den Perfect Match anzukriegen. Und wir haben das bewusst eigentlich für Micro-Influencing entschieden, weil wir glauben, dass halt die kleineren Influencer wirklich so nah sein können zu einem potenziellen Käufer oder zu einem Follower, potenziellen Käufer von einem Produkt, das beworben wird, dass nicht einmal gross wahrgenommen wird, dass das ein Influencer ist, sondern das ist einfach jemand, wo man sich sehr, sehr nah fühlt. Und wenn man das anbringt mit einem guten Mix für den Brand und das noch gut eingebettet ist, kreativ, wie der Marc auch vorher gesagt hat, dann kommt das an. Dann ist es die Nachricht, die Message, die wirklich, glaube ich, meinungsbildend ist oder meinungsbildend ist für den Follower, für den Social-Media-User.
Und kommt dazu, du hast, Fabio, ein Stichwort von internationalen Influencer erzählt. Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Das sind die grossen, Bekannten, die Millionen von Leuten folgen, wo der Schweizer Anteil auch 0,5% oder weniger ist. Wir merken halt bei den Brands, dass sie das gerne in der Schweiz auch hätten. Sie hätten gerne in der Schweiz auch Influencer, die möglichst Millionen von Followers haben und möglichst 80% davon sind Schweizer. Aber Fakt ist nun mal, das gibt es so nicht. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, die sich auf die Schweiz konzentriert haben, die Aktivitäten machen für die Schweiz, für die Schweizer und irgendwo auch limitiert sind, sprachlich vielleicht auch dann gerade limitiert sind. Und das Brutale ist, die paar wenigen Ausnahmen werden wie überhäuft von den Marken. Und genau da kommt der Punkt, ja, stehen sie denn dahinter? Trinken sie wirklich Fanta oder trinken sie eigentlich nur Wasser? Und verkaufe ich mich dann nicht so aktiv, wenn ich sehr viel Aufträge annehme? Darum ist unser Ansatz, wir reden immer mehr von Creators, oder? Unsere Influencer, die haben vielleicht nur ein paar 10'000 Follower, vielleicht nur ein paar 1'000 Follower, 8'000 Followers. Ein höchstes Engagement im Vergleich, vielleicht 15% Engagement, sehr einen hohen Kontakt, werden durch das nicht als die Standard-Influencer angeschaut von der Community, sondern sie sind irgendwo Spezialisten in ihrem Fach, Innendekorateure, Foodblogger etc. Und sie kreieren Content, wo man in einem Marketingkonzept auch wiederverwendet. Der Content, der kann auf Social Media direkt auf Facebook, auf Instagram gepusht werden, der kann via Newsletter gepusht werden, der kann auf Landingpages kommen. Wir glauben, das ist die Zukunft, dort sind wir stark.
Ihr steht auch stark dafür, Sportler bei euch in der Plattform zu haben. Warum sind Sportler gute oder vielleicht auch bessere Influencer als andere?
Ja, also beim Sport, oder wieso dass wir stark sind, ist vielleicht auch unser Anfang, unsere Geschichte. Du hast es vorhin gesagt, also ein Surfboot etc. Mirko Schadek hast du auch genannt. Also wir kommen so ein bisschen aus dieser Sportecke. Plus ist es für uns am Anfang natürlich oder immer noch eine sehr schöne Geschichte, wenn wir Sportler belohnen für ihre Tätigkeit auf Social Media. Und ja, sie haben oft auch sehr einen guten Content. Da gibt es natürlich Sportarten, die sind, ich sage mal, ein bisschen langweilig oder weniger attraktiv zum Schauen. Beispiel Langlauf oder was auch immer. Da gibt es solche Sportarten, die attraktiver sind. Sei das Snowboard oder Freestyle etc. Ihr lacht. Ich tue selber manchmal auch Langläufen. Gib's zu.
Ja, ich lache, Entschuldigung, weil der, der Langlauf schaut, der findet das mega attraktiv. Eben. Der, der im Dario Colonia folgt, der findet das attraktiv. Aber es ist nicht eine Bildsprache, die spannend ist, was du glaubst.
Ich kann nur von mir reden, was ich sehe auf deinem Feed und wo gut ankommt bei den Leuten und welcher Content das nicht gut ankommt. Und das war so ein bisschen der Ursprung auch von Pixstars. Wir haben darum auch dürfen Bernhard Häusler mit in VR nehmen vom FC Basel, wo natürlich ganz viel Kontakt hat in dem Bereich. Aber haben dann natürlich auch schnell müssen merken, hey, da gibt es noch ganz andere gute Influencer, die nicht nur Beautys und Sternchen sind, so wie Influencer Marketing am Anfang angeschaut worden ist, sondern wie der Marc gesagt hat, das sind Blogger, Foodblogger, Autoren, Künstler, Sprayer, Musiker, Breakdancer. Also es ist endlos. Und wenn man da einen guten Mix kann herbringen kann, ich denke, dann ist das Gesamtpaket dann auch komplett.
Dazu herkommt, dass der Sportler natürlich sehr bewusst für Marken hersteht. Also er ist in seinem Beruf Skifahrer und er geht mit seinen Ausrüstern und seinen Sponsoren sehr bewusst um. Da haben wir das Thema von, er muss sich verkaufen oder nicht. Das muss er nicht, weil er fährt die Skimarken und hinter dem steht er absolut. Oder? Und wir haben einfach auch Lösungen gefunden mit so Sportlern. Natürlich versuchen wir für jeden Creator, Markenbotschafter, Influencer langfristige Verträge zu suchen. Aber es ist auch so, dass wenn ein neues Produkt rauskommt, dass man nicht für das Produkt langfristige Verträge will mit Influencern, sondern man will die Werbewelle fahren. Und wir wissen, dass jeder Sportler auch Bücher liest, ins Kino geht und andere Themen hat neben dem Sport. So haben wir auch Julia Steingruber mehrmals gewinnen können, wo du eigentlich als Marke nicht kannst buchen, weil die hat ihre Hauptsponsoren, das sind die Jahresverträge, aber wenn eine Julia ein Briefing bekommt, wo es darum geht, hey, was ist dir wichtig betreffend zum Lohn? Was ist dein Lohn? Wieso ist das wichtig für einen? Oder was ist der Lohn für einen Sportler? Dann ist ja das für uns Unternehmer oder Mitarbeitende ist es der Lohn am Schluss vom Monat, wo wir auf dem Konto haben. Und für den Sportler ist es vielleicht eben der Gewinn von einer Medaille oder der Sieg an einer Meisterschaft etc. Und das war eine Kampagne mit jobs.ch, wo man eben ausdrücken, dass es nicht nur um Geld geht, sondern dass der Lohn und der Verdienst auch noch ganz andere Ausmaße hat. Eine schöne Idee, wie als man als Unternehmen jetzt über uns auch zu Leuten gekommen ist, wo man sonst überhaupt keinen Zugang hat. Oder?
Okay, also Sportler haben eigentlich in gewissen Bereichen in dem Fall wie einfach ein bisschen mehr Credibility, weil sie eben auch für etwas anderes stehen, als einfach damit Geld verdienen, sondern eben Medaillen, Ehre etc.
Kann man generell so sagen, aber es ist immer eine individuelle Geschichte. Wie bei jedem Influencer-Creator auch, wie macht er es denn, wie setzt er es um, wie bringt er sein Bild. Er verspielt auch seine Glaubwürdigkeit, wenn er anfangen würde, plakatives Influencer-Marketing machen und irgendeinen ein Stift, ein Parfüm, da weiss ich was, wo nicht so in passt, die Kamera hat. Es ist einfach, die Glaubwürdigkeit muss trotzdem stimmen. Aber ja, ich glaube, der Sportler ist sich einfach bewusster oder man ist beim Sportler bewusster, dass er eben für Marken steht.
Und es gibt aber einen Sportler auch die Möglichkeit, um sich auf Social Media darzustellen, anders als nur im Zusammenhang mit seinem Sport. Also wenn man jetzt irgendwie eine Randsportart nimmt und du wirst immer nur 20. von 30, oder? Dann erstens kannst du nicht von dem leben und du tust nicht deine Followerschaft anhand von deinen Sieg oder eben deine Platzierung generieren, sondern voilà, du kannst wirklich kreativ sein auf Social Media und kannst dir dort auch einen Namen machen. Wo dann aber auch für langfristige Sponsoren natürlich spannend ist, auf jemanden dann so zu steigen, wo man vorne gar nicht gesehen hat.
Marc hat vorher gesagt, in der Schweiz ist man gewissermaßen limitiert, nur schon von der Grösse der Influencer, aber irgendwann auch mal von der Anzahl. Wie sieht es bei euch aus? Wo seht ihr am meisten Wachstumspotenzial? Ihr seid ja im Dachraum tätig. Wie sieht dort die Strategie aus? Ist es eher in der Schweiz oder eher in das Ausland, wo ihr forcieren
wollt? Also wenn man jetzt unsere Unternehmensstrategie anschaut, dann sind wir in der Schweiz für uns gesehen so weit, dass wir sehr gut Fuß gefasst haben, dass wir eigentlich für Creators schon ein wichtiger Partner geworden sind, dass wir für einige Firmen schon Kampagnen haben können umsetzen. Das sind ja, wie gesagt, jetzt Mitte März 22 parallele Kampagnen gewesen. Deutschland sind wir dran, den Einstieg so richtig zu schaffen. Wir haben im Q1 haben wir gleich viele Kampagnenumsätze können einfahren wie das gesamte letzte Jahr. Also eigentlich ein massives Wachstum. Und schon nur, wenn man Möglichkeiten anschaut, ist es klar, dass das Potenzial in Deutschland massiv höher ist wie in der Schweiz. Die Möglichkeiten eben von der Anzahl Influencer auch massiv höher ist, von der Anzahl Firmen höher ist, rein vom Potenzial. Aber nochmal, ich glaube, jedes Land wiederum mit dieser Einschränkung von Schweizer Budget sollte an Schweizer Follower über Schweizer Influencer und so, sind wir sowieso, auch wenn wir dachorientiert sind, ist die Schweiz ein Ausnahmefall mit ihren Landessprachen sogar noch, wie wenn du Deutschland und Österreich anschaust.
Oder wir haben ja in Deutschland, wir haben in Berlin haben wir eine GmbH gegründet vor einer Zeit. Wir haben dort ein eigenes Team mit einem eigenen CEO, der sich sehr gut auskennt dort in der Medienwelt. Und was wir halt können von der Schweiz aus profitieren, von Deutschland, ist eigentlich enorm. Du hast am Anfang gesagt, Engagency, ist Pixar's Engagency in Deutschland, würde ich behaupten, die sind vielleicht 2 Jahre voraus, was Influencer-Marketing anbelangt, redet niemand mehr von Engagency oder von Engagement. Das haben wir gemacht, dort geht es um Reichweite, dort geht es um Kreativität. Also wir können sehr profitieren von dem, was wir vom deutschen Markt eigentlich jetzt lernen. Und das können auf die Schweiz adaptieren, ist sicher auch ein Ziel. Weil wir werden dort herkommen, wo Deutschland jetzt ist. Aber sie werden immer uns 2-3 Schritte voraus sein.
Die Crea- und Digital-Agenturszene und auch Content-Agenturszene hat eigentlich, ist ein bisschen davon geprägt, dass jede Agentur wie eine eigene DNA hat, eine eigene Persönlichkeit. Und Brands entscheiden sich für oder gegen eine Zusammenarbeit mit so einer Agentur. Influencer-Agenturen gibt es ja einige in der Schweiz. Für die Grösse der Schweiz gibt es eigentlich relativ viel. Es gibt auch Konkurrenz aus dem Ausland. Wenn ich nur so darüber nachdenkt habe im Vorfeld von dem Interview oder von dem Gespräch, sind mir gerade etwa 10 Firmen nur schon aus der Schweiz in den Kopf gekommen. Wie seht ihr das? Also bei euch sind ja eigentlich die Persönlichkeiten, sind ja vor allem auch die Influencers, die ihr könnt anbieten als Agentur. Wie hebt ihr euch ab als Pickstars von anderen Agenturen in der Schweiz? Wie kann man sich da einen echten kompetitiven Vorteil schaffen?
Das ist eigentlich das Thema, das wir vorher schon mal ein bisschen angesprochen haben. Oder? Wenn man unseren Prozess anschaut, wo wir in Place haben, wo ein Zusammenzug ist zwischen Kreativität und Digitalisierung, dann ist es genau das, wo wir einen Vorteil bieten können. Wir unterstützen den Kunden von Anfang an bis am Schluss, also von der kreativen Idee, und haben dort einen Prozess, dass wir alle kreativen Leute, die Influencer sind, das sind ja Einzelunternehmerinnen und Unternehmer, und probieren, ihre Kreativität zu verkaufen, schlussendlich, wo man die solutionmäßig technisch abholen kann und auch für den Kunden dann in einem Dashboard sehr einfach und sehr gut aufzeigen kann, was für Leute werden interessiert, was ist ihre Idee, wie würden sie es umsetzen. Ich glaube, schlussendlich nochmal ist es ein Mix zwischen der Kreativität, der Idee, die man hat, für eine Kampagne, eine Brand darzustellen. Und es ist eine Idee zwischen der Technologie, die ich machen kann, ohne dass ich alles selber machen muss als Brand. Wie der Henrich gesagt hat, der Brand ist heute nicht so weit, dass er alles selber macht. Das ist eine Agentur noch ein bisschen etwas anderes. Sie setzt sowieso schon diverseste Tools ein. Und ich glaube, auch dort ist es so, dass eine Agentur mit uns zusammen wie selbstständiger arbeiten kann wie ein Brand an und für sich. Schlussendlich bin ich absolut der Überzeugung, dass die Menschen, die dahinter stecken, dass die ein Rennen machen. Und ja, du hast gesagt, es gibt schon unglaublich viele Influencer-Agenturen oder Agenturen, die auch noch Influencer-Marketing machen oder anbieten und Managements von Influencern, die auch noch direkt auf Kunden zugehen. Ich glaube, das Rennen oder erfolgreich werden die sein, die dem Kunden zulassen und hören, was eigentlich das Bedürfnis ist, die nicht probieren, seine 5 Influencer, die sie haben, in der Datenbank zu verkaufen, sondern die probieren zu verstehen, was das Problem ist, an wer man das antragen, verkaufen und dementsprechend eine Lösung bietet. Und dort sind wir Menschen wie die anderen auch. Wir probieren das Beste machen für unsere Kunden, Mitarbeiter, Stakeholder-Gruppen. Und bis jetzt, muss ich sagen, klappt das eigentlich gut. Oder? Wir sind 25 Mitarbeiter, die im letzten Jahr 80 Kampagnen umsetzen konnten. 80 Kampagnen letztes Jahr. Und im Q1 parallel schon 22 Kampagnen laufen. Also eigentlich ein Wachstum, in Zahlen gesprochen, von rund 60% über Vorjahr, wo wir nur machen können, dank Digitalisierung und unterstützt durch digitale Tools. Jeder Case ist anders wie der andere. Das gilt auch zu akzeptieren, es soll auch so sein, weil es ist eine individuelle Geschichte. Und wir als Unternehmen müssen das herbringen, dass wir Kreativität hoch behalten, dass wir verstehen, was der Kunde eigentlich will. Und nochmal, nicht, dass man dem Kunden irgendetwas aufs Auge drückt, wo wir wollen. Darum sind wir kein Management von 5 oder 10, wie viele Influencer auch immer. Wir finden das komplett den falschen Ansatz, sondern es ist der perfect match. Wir haben Umfragen, die wir dauernd machen an den Influencer. Wir sammeln Daten, wir wissen, wie es der Henrich gesagt hat, wer fährt welches Auto, wer ist Fan von welchem Parfüm und. Und das zusammen gibt uns ein gutes Bild. Und mit dem Pitch fragen wir ja ganz spezifisch nochmal an, und wie würdest du jetzt ganz persönlich das Produkt ins Bild setzen im Rahmen von dem Briefing? Und das ist etwas, gerade der Pitch-Gedanken ist etwas, wo, ja, man muss sagen, wo ganz viele Unternehmen anspricht, Agenturen anspricht, die das auch nutzen. Das sind jetzt Unterscheidungsmerkmale, USPs, wie willst du nennen? Ich meine, wir sind alle in einem gleichen Markt und mit dem gesagt, das ist auch immer ein Stand heute. Oder? Wir haben seit 3 Jahren entwickeln wir unsere Datenbank vorwärts, wo momentan sechs Entwickler daran arbeiten. Das ist ja nicht etwas, das jetzt abgeschlossen ist. Es geht immer weiter. Und ich glaube, einfach zur Zeit macht uns oder bei uns das den Unterschied aus.
Ihr habt 6 Entwickler und ein Projektmanagement-Team, Sales-Team. Sind ihr selbsttragend oder sind ihr momentan noch mit Investorengeldern finanziert?
Wir sind fremdfinanziert. Und zwar sind wir fremdfinanziert unter anderem oder fast hauptsächlich momentan auch wegen Deutschland. Wir wollen in Deutschland Fuß fassen, wir wollen dort den Markteintritt machen. Geld fließt auf Deutschland, wo momentan noch wenig Umsatz gemacht wird im Vergleich zu der Ausgabe. In der Schweiz ist es so, wir gehen Richtung Break-Even, aber wir tun immer noch sehr viel Geld investieren in die Entwicklung vom ganzen Tool. Also wir glauben ganz fest, dass auch zukünftig wir wirklich ein Tool brauchen, dass die Agenturen ein Tool brauchen, dass Brands ein Tool brauchen, dass Brands auch immer mehr können allein machen und immer weniger uns sollten brauchen mal in Zukunft. Wir tun dort viel Geld investieren. Und darum ja, haben wir Investoren, wir haben, du weißt es, eine TX Group als starker Investor dabei, wir haben die Zürcher Kantonalbank dabei, Privilege Management etc. zum ein paar nennen und dann natürlich ganz viele kleinere Investoren, die uns gerade in den Anfangszeiten geholfen haben, also Family and Friends haben wir die Runde genannt, die uns am Anfang geholfen haben.
Und es ist also so, dass wir auch weiterhin werden auf Investoren Gelder losgehen oder gehen suchen. Ich glaube, die Reise von Pickstars, die ist bei weitem noch nicht abgeschlossen, sondern wir sehen wirklich, dass wir in dem Markt können Marktanteile gewinnen können, wachsen und dementsprechend auch eine erfolgreiche Bedeutung werden haben. Selbstverständlich, in den momentanen Zeiten ist es als Unternehmen, wo die eigenen Umsätze zu 100% investiert plus Investorengelder investiert, ist es schwierig. Nicht sagen, dass die anderen nicht einfacher haben, ist auch schwierig, aber nichtsdestotrotz. Ich glaube, das ist der Weg, wo wir dafür stehen und wird so weitergehen.
Ja. Ich hatte Marco Gasser bei mir gehabt gerade vor kurzem. Das war ein Zufall gewesen. Er ist Verwaltungsrat bei euch. Profitiert ihr stark von den Aufträgen, die über die TX Group reinkommen? Ist dort eine enge Zusammenarbeit?
Da gibt es zwei Sachen, die wir jetzt ein bisschen verknüpfen miteinander. Das eine ist, er ist Verwaltungsrat. Und als Unternehmen wollen wir den bestmöglichen Verwaltungsrat haben, der im Unternehmen hilft. Der Henrik hat das auch gesagt. Das ist, zum anderen ist das noch der Bernhard Häusler, der uns gerade im Rahmen von Kontakt, wirtschaftlicher Natur, aber auch Sportlerinnen und Sportler ganz, ganz viele können mitgeben auf die Reise. Zusätzlich sind wir noch drei Gründer im Verwaltungsrat, die natürlich so die Hauptidee von Pixstars weiterziehen wollen. Der Marco als Verwaltungsrat bringt uns natürlich ganz, ganz viel Markt-Know-how mit. Wenn einer den Markt, den Schweizer Werbemarkt, Schweizer Werbemarkt sehr gut kennt, dann ist das sicher der Marco. Operativ, will ich wiederholen, was ich vorher gesagt habe. Ich glaube, es ist keine Zukunft, dass Unternehmen werden ein bisschen Influencer-Marketing machen und ein bisschen Fernsehwerbung schalten und ein bisschen Online- und Offline-Marketing machen, sondern es wird zusammenfliessen. Wenn man das sieht, dann braucht ein TX Group uns, wie auch wir eine TX Group brauchen. Es ist ein absolutes Zusammenspiel. In der Vergangenheit glaube ich eher so gewesen, dass wir Briefings von der TX oder von 20 Minuten insbesondere nicht bekommen haben. Jetzt haben wir das Jahr im Q1 aber auch schon diverse grössere Briefings, die über uns eingekommen sind, wo wir aber ganz gerne und auch wichtig finden, dass Content-Verlängerung auch in anderen Kanälen gemacht wird. Also ist es ein Zusammenspiel in dem Sinn.
Was sind eure Jobs, Henrik und Marc, in dem mega spannenden Umfeld? Was macht ihr so den ganzen Tag durch?
Also momentan also
im, ist es... Im Moment oder Normalfall?
Könnt eigentlich beides sagen, Moment, aber also grundsätzlich schon im Normalfall. Aber vielleicht auch im Moment.
Im Moment, also wenn ich anfange, im Moment ist es sicher Krisenmanagement. Also das fängt bei der Finanzierung des Unternehmens an und hört auf, dass sich jeder Mitarbeiter noch wohlfühlt in dieser Situation. Machen wir eigentlich alles. Sonst, ich bin nebst Gründer fürs Marketing und Business Development zuständig. Marketing, darum bin ich aus einer kleinen Werbeagentur kommen oder eine neue Werbeagentur nebendran haben, wo wir in-house alles machen. Also wir geben eigentlich nichts extern. Und das ist so ein bisschen mein Hauptthema. Aber sicher auch Sparring-Partner von Marc. Da geht es wirklich ums Vorantreiben von diesem Geschäft. Und was da anfällt, fällt dann halt an.
Ja, genau. Und bei mir ist es so, klar habe ich einen Titel, es ist ein Gründer und CEO. Und als CEO werde ich sicher Prozesse aufbauen, werde ich, was es braucht für den Markt umsetzen, wie Krisenmanagement etc. Im Normalfall probiere ich das beste Team zu engagieren für Pixstars, wo für den Kunden die beste Arbeit leistet. Und das haben wir so sehr gut können aufbauen. Wir wollen und haben auch Leute, die selber Unternehmer sind und selber im Bewusstsein arbeiten, dass sie das Bestmögliche für den Creator, aber auch für den Brand machen. Ich sehe mich oft als Unternehmer und Motivator irgendwo, wo seine verschiedenen Anspruchsgruppen hat. Das sind Mitarbeiter zum einen, der Kunde zum anderen und natürlich auch Shareholders zum dritten. Ich habe das gelernt bei der Jobs.ch, wo ich, wie gesagt, über 15 Jahre durfte aufbauen. Natürlich ist es etwas anderes, wenn du 5 Leute bist. Das sind wir auch mal gewesen. Da ist der CEO nicht wichtig gewesen. Da ist der Zusammenhalt mit allen 5 wichtig gewesen. Jetzt sind wir 25, da brauchst du Strukturen, brauchst Abläufe, brauchst Gesetze und Reglement langsam. Aber das ist auch wieder mal etwas anderes, bis dann, wie in den Jobs, ja schlussendlich mal 150 Leute warst, wo es einfach von den Aufgaben und von der Verantwortung etwas anderes bedeutet. Ich bin sicher der motiviert, der immer ein offenes Ohr hat und auch ganz viele, sag jetzt, Ideen reinbringt, rund ums Produkt, aber auch rund um die Organisation und um die Abläufe.
Cool. Ja, und dass du eben Mitarbeiter rekrutierst, weiss ich ja auch, weil eine Ex-Mitarbeiterin von uns ist jetzt bei euch. Das hat mich natürlich gefreut, dass Leute, die bei uns sind, gute Jobs bekommen, wie zum Beispiel bei euch. Und ich habe sie ja dort auch auf der Straße getroffen und sie hat sehr positiv geredet. Pixstars, ein Exit-Case. Wenn ihr wie Jobs früher oder später auch noch an einen ganz grossen Player verkaufen oder will man das so, wie es jetzt ist, beibehalten von der inneren Struktur her?
Es ist so, Pickstars ist nicht aufgebaut worden, um einen Exit zu machen. Ich glaube, das wäre auch der völlig falsche Ansatz. Es gibt es, aber der völlig falsche Ansatz, wie ein Unternehmen funktioniert. Pickstars ist aufgebaut worden und wird vorantrieben, weil wir das glauben, was wir machen. Wir glauben in dem stark wachsenden Markt vom Creator Management, Influencer Marketing, dass wir dort eine wichtige Rolle werden spielen. Jetzt ist es so, dass wir die wichtige Rolle stärker und schneller können spielen, wenn wir dementsprechende Kooperationen haben. Kooperationen mit mehreren Medienhäusern, Kooperationen mit Agenturen. Und Fakt ist natürlich auch, dass wir zum richtigen Zeitpunkt die richtigen strategischen Entscheidungen werden fällen. Was auch immer das bedeutet, kann ich heute nicht sagen. Heute ist es ganz klar, dass wir die beste Ausgangslage haben für das Unternehmen Pickstars, wie auch für seine Kunden und auch für die Shareholders. Das kann sich ändern. Es kann sich ändern, wenn man grössere Märkte ansprechen will, wenn man anders wachsen, schneller wachsen, langsamer wachsen. Je nachdem, wo wir im Verwaltungsrat als die richtige Strategie dann eigentlich definieren, je nachdem bedeutet das, dass wir Investorengelder nochmal brauchen oder dass eine Übernahme, ein Zusammenschluss, wie auch immer, dann möglich wäre. Ziel ist es nicht, Absicht ist es nicht. You never know what happens.
Was glaubt ihr, wie wird sich der Influencer-Marketing-Markt in der Zukunft entwickeln?
Es gibt da ganz viele verschiedene Zahlen. Ich habe dir da eine Zahl geschickt, die irgendwie ein Wachstum in den nächsten 5 Jahren aufzeigt von ca. 4-25% bis zu einem Wahnsinnsmarkt im Dachraum von 4,3 Milliarden. Was auch immer das heisst, ist ein bisschen Glaskugeln lesen. Wenn man aber unser ganzes Gespräch jetzt ein bisschen anhört und auch wie wir vielleicht aus dieser Krise oder die digitalen Märkte aus dieser Krise jetzt rauskommt, wie das wachsen und zunehmen wird, glaube ich sehr stark, dass auch die Influencer-Märkte, dass die Mund-zu-Mund-Propaganda auf Social Media, dass das ganz klar zunehmen wird. Vor allem im Zusammenhang mit der Content Creation, das kennst du auch gut, Fabio. Ich denke, es ist wichtig, dass guter Content kreiert wird und dann muss mir als Agentur oder ihr als Agentur entschieden werden, wo wird der eingesetzt, der Content. Und der kommt, guter Content kommt von den Influencern momentan, vom Creator. Also ich glaube sehr an ein starkes Wachstum, auch nicht nur in der Schweiz, auch Deutschland, wo schon vorher hat angefangen zu wachsen, auch Österreich, dass es wirklich nochmal eine rechte Marktsteigerung geben wird. Bin überzeugt.
Wo wir angefangen haben unsere Kunden eigentlich von Facebook geredet, weil sie immer von dem ausgegangen sind, was sie selber vielleicht noch machen. Heute reden eigentlich alle Kunden, wenn sie von Influencer-Marketing reden, von Instagram. Dann meinen sie die, die auf Instagram ihre Posts absetzen. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das eine Frage der Zeit, bis wir in dem Spektrum von Marketingmassnahmen verschiedenste Social-Media-Quellen mit einbeziehen. Da meine ich nicht nur neben Instagram, YouTube und TikTok, sondern es geht wirklich über alles aus. Es sind wirklich auch Blogs drin, Webseiten drin, wo du wirklich aktiv kannst Content sharen. Das Internet als solches. Und als Brand, du kannst ja eigene Social Media Manager, so eigene Leute haben, aber du schaffst es nicht, dass du wie das Know-how selber kannst fassen und selber kannst durchziehen. Also wird es Partner brauchen. Ich glaube, es wird über die nächsten Monate und Jahre Influencer-Marketing wird sich massive Veränderungen ausgesetzt haben. Ich kann nicht sagen, welche, weil ich weiss, dass Technologie wird vorwärts machen, dass immer mehr Leute werden auf Web-Solutions setzen, wie gerade jetzt während dieser Krise und dank dieser Krise noch mehr. Ob jetzt das bedeutet, dass alle Instagrammer auch einen TikTok-Account machen und nur noch via Video Content produzieren, nichts mehr schreiben etc. Das entzieht sich meiner Erkenntnis. Meine Einschätzung ist, dass es sich einfach verbreitert, dass der Content auf über viele verschiedene Varianten wird kommuniziert werden, dorthin, wo der User liest oder schaut oder vor dem Bildschirm sitzt und sich berieseln lässt. Dorthin geht der Creator und dorthin wird das Mediengeld, das Werbegeld auch gehen. Von da braucht es Partner, wie wir einen sind, wo eine Marke, eine Company unterstützt, wo Agenturen unterstützt. Ihr beschäftigt euch sehr intensiv mit dem jüngeren Publikum auch. Und ich glaube, das ist Zukunft. Ihr macht das absolut richtig und das ist das, was die Firmen auch machen müssen. Ich habe sehr viele Meetings, wenn wir in unserer Präsentation vielleicht 10% von TikTok reden, dann habe ich nicht verstanden, völliges Eich. Ja, wenn ich ehrlich bin, es ist auch nicht meins, persönlich. Da bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen rausgewachsen. Aber meine Kinder, und ich kenne ganz viele Leute, die sind eben älter als meine Kinder, 11 und 9, oder? Die könnten stundenlang vor dem TikTok sein. Und es spielt keine Rolle, was wir empfinden als Marketing-Managers, die Geld sprechen, sondern es stellt sich die Frage, wo meine zukünftige Käuferschaft ist. Und die ist auf diesen Kanal. Deshalb, Influencer-Marketing wird wachsen. Ich glaube an die Zahlen. Aber es ist vielleicht das ursprüngliche, der ursprüngliche Gedanke von eben, ich poste und habe ein Produkt ins Bild. Das ist sicher dahin, da müssen viel kreativere Ideen kommen. Im Moment haben wir Krise, im Moment haben alle die Schwierigkeiten, soll ich, darf ich raus für einen Brand, kann ich etwas kommunizieren, kommt das gut an oder nicht. Darum sind im Moment die Solidaritätskampagnen ganz, ganz stark. Und das ist nochmal typisch, dass alle Solidaritätskampagnen über Social Media laufen. Ganz wenige haben noch Plakate oder Zeitungsinserate, wo man seinen Mitarbeitern wie dankt. Alles andere läuft über Social Media. Und irgendwann hören wir wieder auf, nur noch über Solidarität, bleib daheim und danke vielmals zu reden. Sondern wir gehen wieder raus und getrauen uns wieder über den Alltag und meine Produkte und meine Einschätzungen so zu reden. Und das ist der Zeitpunkt, wo wir alle zusammen wieder werden profitieren irgendwo.
Aber jetzt, wo alle daheim sind in der Krise, wäre ja eigentlich Influencer-Marketing gerade prädestiniert gewesen, um eben nicht zu stoppen, respektive dass Brands dann Kampagnen stoppen. Wieso haben sie dann gleich gestoppt? Bei euch jetzt zum Beispiel?
Ja gut, oder wenn du einen Kinotrailer oder eine Kinopremiere vermarkten willst und man sagt, Familien bleiben daheim, Kinder dürfen nicht mit Schule, vermeiden die Ansammlungen, vergiss es. Das ist einfach ein Beispiel. Ein anderes Beispiel sind, was relativ stark ist, natürlich in der Werbebranche, auch auf Social Media, ist Automarken, neue Automodelle. Ist dasselbe Thema. Man sagt, bleib daheim, mach nur das Nötigste, was du musst, dann kannst du nicht rausgehen, schöne Bilder machen und so. Und ich glaube auch, es sind einfach die Themen, die sehr, sehr heikel sind. Es braucht auch dort Kreativität. Und ich glaube, jedes Unternehmen muss sich eben damit auseinandersetzen, wie es sie zum heutigen Zeitpunkt trotzdem kann in einer guten Kreativität Kampagnen umsetzen und seine möglichen Käufer dazu anspornen, dass sie an sein Produkt denken. Onlinehandel, ja, allen voran, geht's gut, ist überlastet. Die Leute hocken daheim vor einem Bildschirm. Aber so sensibel wie wir selber sind und das natürlich auch verstehen, da gibt's ganz viele Firmen, die jetzt auch gesagt haben, hey, Achtung, stopp, wir müssen uns selber zuerst organisieren, erstens, und zweitens neu ausrichten, was heisst die Krise für unsere Kunden, für unsere Käufer, für die Werbung. Darum ist der Bruch und der Rückgang und der Freeze von der Kampagne auch absolut nachvollziehbar. Und das wird jetzt, glauben wir, auch so langsam wieder gelockert und die Firmen werden aktiver.
Was denkt ihr, wie wird die Agenturbranche, die Influencer-Agenturbranche in der Zukunft aussehen? Wird es mehr Agenturen geben in diesem Bereich oder eher weniger, die auf das spezialisiert sind?
Ich glaube, in der Schweiz wird sich relativ schnell herauskristallisieren, wer ist wirklich gut und wer ist nicht gut. Ich glaube, es hat gute Agenturen in der Schweiz um. Ich denke, es hat aber auch vielleicht solche, die relativ schnell einfach auf den Zug noch haben wollen, aufgumpen und da mitmachen. Die Schweiz ist wie zu klein für ganz viele Influencer-Marketing-Agenturen. Ich glaube, gute Influencer-Agenturen werden vielleicht den Kreativteil eher noch ein bisschen ausbauen, weil dort kommen wir irgendwann auch human resource-mäßig ein bisschen an das Limit. Aber ich glaube, dass der Influencer manchmal wirklich verunsichert ist, wer ist jetzt mein Partner, wer ist mein Sparing-Partner, wer ist meine Influencer-Marketing-Agentur. Und ich glaube, die persönlichen Kontakt pflegen mit den Influencern und die Nähe wirklich haben, ich glaube, das sind die sich in der Schweiz, in der kleinen Schweiz, werden durchsetzen. Deutschland ist ganz ein anderes Thema, das ist 10-mal grösser, die sind 2 Jahre weiter, die haben sicher Raum für mehr Influencer-Marketing-Agenturen. Aber auch dort sieht man, die grösseren Medienhäuser, die haben dort 1-2 Influencer-Agenturen bereits gekauft und die bieten dann die Gesamtpaketlösungen an, was es eben braucht, was der Kunde, vor allem die grösseren Kunden, braucht. Und um dann das anbieten können in Deutschland, wird dann für den Einzelnen, für die kleine Influencer-Marketing-Agentur, schwierig. Also auch dort, glaube ich, ja, muss also das Gesamtpaket stimmen. Und in der Schweiz wird es da zwei, drei geben, die das Gesamtpaket auch so bieten können.
Die internationalen, hast du vorher angesprochen, ja, es gibt ganz sehr viel. Ich meine, in meinen Jobs.ch angefangen und gesagt, wieso heissen wir nicht .com, wieso machen wir nicht World Wide Web, wieso machen wir Schweiz? Ich glaube eben, dass es sehr ein nationales, zum Teil sprachregionales Thema ist, wie man seine Message an den Mann bringt. Und als internationale Agentur habe ich auch die Möglichkeit, ganz grosse Influencer, ganz grosse Marken und grosse Budgets anzubieten, die eben international sind. Aber wenn ich es als internationale Company nicht schaffe, lokale Gegebenheiten aufzunehmen, lokale Influencer anzubieten und das wiederzuziehen, dann habe ich keine Chance. Also, na, internationale wird es auch, glaube ich, wird es ein paar geben, wo richtig gut und erfolgreich sind für internationale Marken. Aber sonst ist das ein Landthema, ein Country-Thema, das sogar eben ein Sprachregionsthema, wie wir selber auch festgestellt haben. Dass gerade der Romandie sehr schwierig ist, weil die meisten Followers von einem Creator, der aus der Romandie kommt, sind Franzosen. So, jetzt ist die Frage, ist das gleich okay? Können wir die in die Schweiz auch kaufen? Oder wie sieht das aus? Und das kann ein Internationaler sehr beschwerlich abdecken, ehrlich gesagt.
Was würdet ihr gerne in Zukunft mal umsetzen? Gibt es Influencer, wo ihr sehr gerne mal zusammenarbeiten würdet?
Für mich persönlich haben zurzeit nicht ein Wunsch-Creator. Ich habe ganz am Anfang das gehabt, als ich die Idee mit den Kollegen besprochen habe, wo ich gesehen habe, was das für Formen annimmt im Sportbereich. Da habe ich mit der Idee, dass wir junge Sportler unterstützen, Upcoming Talents, die in 3, 4, 5 Jahren erfolgreich sind, habe ich das eine schambar tolle, wirklich tolle Idee gefunden. Aber gleichzeitig habe ich müssen sagen, ja, aber lässig mit so den Sportlerberühmtheiten von der Schweiz etwas zu machen, wäre es ja schon. Und hat dort wirklich so ein bisschen an die Skifahrer gedacht. Und ich finde es super cool, haben wir mit dem Ramon Zenhäuser Sachen können machen, mit der Julia Steingruber Sachen können machen. Belinda Bencic ist auch schon über unsere Plattform gelaufen. Also von dem her gesehen, sind das die Sachen, die ich rückwirkend gesehen und ich sage, wow, das war wirklich cool gewesen. Hast Kampagne mit ihnen gemacht und nachher hast an den Nachrichten gehört, dass die Sportler dann wiederum erfolgreich gewesen sind. Und das hat mich wirklich fasziniert eigentlich.
Habt ihr persönliche Ziele, die ihr sagt, die wollt ihr noch erreichen?
Also was Geschäfte anbelangt, sicher anbringen, dass Pixstars nach dieser Zeit sicher wieder gesund rauskommt und auf stabilen Beinen stehen wird. Ziel ist sicher auch, ich sage jetzt mal wirklich längerfristig, mal ein jüngeres Team so können aufbauen, wo Pixstars kann führen und wirklich die einzelnen Kanäle versteht. Und private Ziele, momentan fällt mir wirklich nichts anderes ein, als gesund bleiben, oder? Das ist momentan, glaube ich, das grösste persönliche Ziel.
Vielleicht den nächsten Surftrip planen.
Und mit dir den nächsten Surftrip planen, das wäre cool.
Ja, ich würde es leider im Moment auch auf sehr kurzfristiges Denken reduzieren und würde sagen, Gesundheit über alles, eigene Familie wie auch Mitarbeiter und alle, die ich kenne. Und zweitens wirtschaftlich die Krise können so überstehen, dass es nachher, wenn es losgeht, dass wir da voll parat sind und nicht noch irgendwelchen Aktivitäten müssen nachrennen, die man halt verpasst hat zu machen in dieser Krise, weil man Kurzarbeit macht oder Kredite hat müssen aufnehmen. Und insofern glaube ich auch, dass sich jeder Mensch, Unternehmer soll seine Ziele setzen, was noch so alles kommt. Die habe ich auch gehabt. Aber die Prioritäten ändern sich und ich glaube, für mich persönlich ist auch genau das richtige Denken im Moment.
Spannend, cool gewesen mit euch. Wir sind am Schluss von dem Gespräch. Gibt es noch Sachen, die ihr noch loswerden
wollt? Sobald die Krise überwunden ist, würde ich allen Marketing- und Werbeleuten wirklich nach wie vor empfehlen, bleibt dran an jungen Themen, an jungen Medien, auch wenn ihr persönlich das Gefühl habt, was ist das für ein Seich? Bleibt dran, weil ihr seid vielleicht nicht Zielgruppe und müsst das gar nicht verstehen. Aber ihr müsst verstehen, wie man es einsetzt. Und das wird sich wieder verändern und nochmal verändern, so wie der ganze Kommunikationsflow verändert worden ist. Früher haben wir einander noch handgeschriebene Liebesbriefe geschickt. Dann sind es Mails geworden mit ein paar Sätzen. Schlussendlich sind es SMS geworden mit ein paar Zeichen. Und heute schickst du noch ein Emoji. Und auf Social Media funktioniert es gerade ähnlich, oder? Es ist so, am Anfang ist so Content Creation groß geschrieben gewesen, mit dem Text dahinter, mit der Story. Dann ist das Bild hat mehr Gewicht bekommen und jetzt bei TikTok schreibst du wie nichts mehr. Du machst deine Creations auf Video, suchst die richtigen Hashtags raus, fertig. Und ich glaube das. Ich sage nicht, dass es noch schlimmer wird, dass die Videos von 20 auf 15 auf 6 Sekunden gehen müssen. Kann aber sein, dass das Erfolg hat. Aber es werden neue Plattformen, neue Ideen kommen und die Schweizer Werbeleute müssen sich dort einfach auch reinschicken.
Danke, sehr gutes Schlusswort gewesen von Marc. Henrik und Marc, danke vielmals für das Gespräch. Es war sehr spannend gewesen, euren Weg ein bisschen mitzubekommen, eure Einschätzung ein bisschen mitzubekommen. Und ich hoffe, dass wir alle sehr gut durch die Krisensituation durchgehen. Und wünsche euch extrem viel Erfolg für während dieser Zeit und für nach dieser Zeit. Und wir werden euch sicher auch beim einen oder anderen Kundencase oder sonst auch irgendwo wieder über den Weg laufen. Danke vielmals, Marc und Henrik.
Sehr gerne. Danke gleichfalls.
Vielen Dank.
Jim und Jim Podcast. Decode the Buzz.